Herzlich willkommen zu Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Gesundheit. Mein Name ist Sonja Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns eigentlich alle betrifft, egal ob jung oder alt. Es geht nämlich um Schlafen. Vielen von uns ist gar nicht bewusst, wie entscheidend guter Schlaf eigentlich für die Gesundheit ist. Und deswegen haben wir heute einen Experten aus dem Klinikum Karlsruhe bei uns, der mit uns dieses ganze Thema durchgeht und mal die ganzen spannenden Fragen beantwortet. Nämlich, wann habe ich gut geschlafen, worauf muss ich achten, damit ich gut schlafen kann und so weiter. Bei mir ist heute Dr. Matthias Berger. Er ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und als Schlafmediziner auch Leiter des Kompetenzzentrums für Schlafmedizin am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Berger.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch.
Sehr gut. Das Thema Schlaf ist total spannend. Ich habe heute sehr gut geschlafen, deswegen geht es mir ganz gut. Wie ist es Ihnen denn ergangen in der letzten Nacht? Haben Sie gut geschlafen?
Aber danke für die Nachfrage. Selten, dass ich jetzt das gefragt werde. Nee, also tatsächlich, letzte Nacht habe ich ganz gut geschlafen. Natürlich habe ich auch mal unruhige Nächte und das ist aber auch ganz normal. Denn Schlaf ist ja jetzt kein vollkommen strikter Uhrmechanismus, sondern eher vergleichbar mit einem Wetter. Mal ruhig, mal klar, mal ein bisschen wechselhaft. Aber im Großen und Ganzen habe ich wie in den letzten Nächten auch erholsam geschlafen, sodass ich mich auch heute fit fühle.
Sehr gut.
Und hoffentlich es schaffe, Ihnen immer vernünftig Rede und Antwort zu stehen.
Da bin ich mir sicher. Wie ist es denn, Herr Dr. Berger? Man sagt, Erwachsene brauchen Pi mal Daumen so um die 8 Stunden, damit sie so richtig ausgeruht sind. Stimmt das denn? Und wenn nicht, wie lange sollte man denn wirklich schlafen, damit man sich topfit fühlt?
Ja, also das mit den 8 Stunden, das ist doch ein bisschen immer wie der berühmte Richtwert von diesen 2 Litern, die wir immer trinken sollten am Tag. Klingt eingängig. Passt auch für viele, halt aber nicht für alle. Also der Schlafbedarf ist prinzipiell ein individueller Bedarf. Es gibt also verschiedene Menschen, die unterschiedliche Schlafdauer brauchen. Also manche sind eher Kurzschläfer. Ein berühmtes Beispiel war offensichtlich Napoleon. Er hat zumindest von sich behauptet, dass er nur 4 Stunden Schlaf braucht. Gut, wir wissen nicht, wie viel er tatsächlich dann auf dem Pferd doch noch geschlafen hat. Und dann gibt es auch welche, die sehr lang schlafen wollen oder brauchen. Goethe, er hat behauptet, dass er so 8 bis 12 Stunden im Bett verbracht hat. Aber da bin ich mir natürlich auch nicht ganz sicher, was er alles im Bett gemacht hat. Also zur Zeit des 18., 19. Jahrhunderts hat man auch im Bett einfach auch nur Leute auch empfangen. Unabhängig davon, es gibt Kurzschläfer, Langschläfer und im Schnitt kommen vielleicht schon so 7, 8 Stunden raus. Ich würde halt sagen, wichtig ist nicht jetzt direkt die Zahl auf der Uhr zu betrachten, sondern die entscheidende Frage ist eher, bin ich nach dem Schlaf erholt? Geht es mir gut? Fühle ich mich leistungsfähig? Bin ich glücklich? Dann hat man offensichtlich gut geschlafen.
Aber kann man sich so an die 8 Stunden so Pi mal Daumen halten?
Es ist sowas von individuell. Also ich nutze schon diese 8 Stunden oder diese 6, 7, 8 Stunden als eine Norm, um mal zu sehen, wo geht's hin bei den Patienten? Aber ich würde nicht gleich sagen, das ist pathologisch oder nicht pathologisch, also krankhaft oder nicht krankhaft. Und das Gleiche würde ich eben auch den Betroffenen sagen, bitte fixiert euch nicht so auf die Stundenzahl.
Jetzt werden wir gleich noch darüber sprechen, was eigentlich passiert, auch im Körper und bei der Gesundheit, wenn man sehr lange sehr wenig schläft. Das wissen wir ja eigentlich auch, dass das nicht wahnsinnig gut ist. Da reden wir gleich nochmal drüber. Vielleicht vorab die Frage, kann man denn eigentlich auch zu viel schlafen?
Ja, auch zu viel Schlaf kann tatsächlich problematisch sein. Wir nennen das übrigens Hypersomnie oder Hyposomnolenz. Wenn also so eine Hyposomnie oder Hyposomnolenz regelmäßig vorkommt, also dauerhaft ohne erkennbaren Grund, weil ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass Schlafmangel vorher bestanden hat, sagen wir also 9, 10, 11 Stunden Schlaf und der Patient fühlt sich immer noch nicht erholt und will immer noch schlafen, dann ist das durchaus ein Warnsignal und dann stimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit was nicht. Und manche Patienten beschreiben das so, dass sie sich wie so ein Handy fühlen, das ständig am Strom hängt und an der Steckdose steckt, aber sie sich nicht wirklich 100% aufgeladen fühlen.
Okay. Hat sowas denn Auswirkungen auf die Gesundheit in irgendeiner Weise?
Ja, also letztendlich führt das oft, dieser nicht erholsame Schlaf, zu Konzentrationsstörungen, zu Fehlentscheidungen. Es kann auch Auswirkungen auf das Organsystem, Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko wird auch erhöht. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, das Soziale um sich herum geht immer mehr aus dem Ruder, wenn die ganze Zeit es nur um den Schlaf geht. Mhm. Sowohl jetzt bei denjenigen, die zu wenig schlafen, als auch bei denjenigen, die zu häufig oder zu lange schlafen.
Mhm. Viele kennen das ja wahrscheinlich. Entweder man hat unter der Woche weniger Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht dauert die Arbeit länger, vielleicht hat man Freizeitstress, gibt's ja auch. Und man versucht dann am Wochenende so ein bisschen aufzuholen, was man unter der Woche verpasst hat an Schlaf. Bringt das denn was? Also kann man Schlaf zum einen ausgleichen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch weiß, ich habe vielleicht einen langen Flug vor mir, kann man denn auch vorschlafen?
Also kurz gesagt, leider funktioniert der Schlaf nicht wie ein Bankkonto. Also es wäre ja genial, man hat einfach da ein Plus und dann verrechnet man das Minus verrechnet man mit Plus. Das funktioniert mit dem Schlaf nicht. Tatsächlich ist es so, wenn Sie unter der Woche zu wenig schlafen und dann am Wochenende ausschlafen wollen, können Sie das schon durchaus ein bisschen ausgleichen durch 1-2 Stunden Schlaf mehr. Und der Schlaf macht es eigentlich so, dass er eigentlich nicht nur durch die Dauer das Defizit ausgleicht, sondern auch die Qualität verändert sich ein wenig vom Schlaf. Als Beispiel wäre genannt, dass es einen höheren Tiefschlafanteil gibt und damit mehr Schlafdruck abgebaut werden kann. Das geht aber dann teilweise auf Kosten anderer Schlafphasen, die auch wichtig sind. Und deswegen funktioniert es bedingt schon, ein wenig nachzuschlafen, also so 1-2 Stunden länger am Wochenende. Und dann fühlen Sie sich wahrscheinlich auch erholter. Aber wir haben eine innere Uhr in unserem Gehirn programmiert und diese innere Uhr lässt sich maximal eben um diese 1-2 Stunden bescheißen. Mehr geht nicht. Gutes Beispiel würde ich nennen wollen, das sind die, die meistens davon betroffen sind, von diesem sogenannten Schlafdefizit. Das sind in meinen Augen diese jugendlichen Schüler und Schülerinnen, die nämlich allein aufgrund ihrer Schulzeit viel zu früh aufstehen müssen. Und das, obwohl ihre innere Uhr sie eigentlich eher spät ins Bett gehen lassen und damit gehen die erst um 23 Uhr, Mitternacht, 1 Uhr ins Bett und eigentlich bis 10 Uhr schlafen lassen wollen würde. Aber da müssen sie um 6 schon aufstehen, dann haben die also immer schon so 5 Stunden Schlaf und dann damit haben sie mindestens 3 Stunden Schlafdefizit pro Nacht. Und das von Montag bis Freitag. Und wenn die dann ins Wochenende gehen und sich hoffentlich vernünftig verhalten und nicht bis in die Puppen schlafen, sondern sagen wir 1-2 Stunden länger schlafen, als es sonst normal ist, dann können die das da auch wieder nachholen. Der Nachteil ist aber, wenn sie sich vollständig gegen ihre innere Uhr ausrichten, das heißt, sie schlafen bis 3-4 Uhr nachmittags, dann gibt es Riesenprobleme, weil dann neigt es dazu, dass diese innere Uhr umkippt und sozusagen dieser Schlaf-Wach-Rhythmus gestört wird und dann ein Nachtschlaf und ein Tag-Wachbleiben nicht mehr richtig funktioniert.
Jetzt stellt man sich ja im perfekten Leben vor, man geht abends ins Bett und wacht am nächsten Morgen frisch und erholt auf. Jetzt klappt das bei ganz vielen Menschen aber ja nicht, ne? Einige wachen nachts auf, die müssen vielleicht mal kurz auf Toilette, vielleicht dreht sich auch das Gedankenkarussell, wenn man irgendwie Stress auf der Arbeit hatte oder familiäre Probleme. Andere, die wachen dann kurz auf, gehen auf Toilette und schlafen dann weiter. Bei anderen, die finden dann einfach nicht mehr in den Schlaf. Wann spricht man denn eigentlich von einer echten Schlafstörung?
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn gelegentliches Wachwerden gehört ja zum normalen Schlaf. 1-3 Mal in der Nacht wach zu werden für eine kurze Zeit ist kein Problem, denn der Schlaf ist ja jetzt nicht irgendwie so ein durchgängiger Tunnel und dann wacht man am nächsten Morgen auf einmal auf, sondern ist eher wie so eine Welle zu sehen. Ein Auf, ein Ab, mal ein leichterer Schlaf, ein tieferer Schlaf, dann ein Schlaf mit sehr vielen Traumsequenzen und so weiter und so fort.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Es gibt ja, also zumindest sagt mir meine Smartwatch das immer am Morgen, wenn ich dann drauf gucke. Es gibt ja Schlafzyklen, oder? Vielleicht können Sie das kurz erklären, was damit gemeint ist, wenn Sie gerade schon gesagt haben, es gibt verschiedene Phasen des Schlafs.
Ja, der Schlaf, wie gesagt, ist ja nicht nur entscheidend, dass man genügend schläft, sondern entscheidend ist auch, dass verschiedene Schlafzyklen stattfinden. Das heißt, das Gehirn programmiert sich immer wieder neu auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann können wir in unserer Polysonographie, das ist die Aufzeichnung, in der wir unter anderem den Schlaf detektieren, sehen, dass wir zunächst einen leichten Schlaf haben, bei dem wir leicht weckbar sind, aber ein sehr wichtiger Schlafbestandteil ist. Also dieser Leichtschlaf ist nicht weniger wert. Und dann kommt es nach ungefähr 20 Minuten zum Tiefschlaf. Und das heißt, die Hirnströme werden langsamer und wir können da sehr stark zum Beispiel unser Gedächtnis programmieren. Und nach ungefähr 60 Minuten kommt es dann zum ersten Rapid-Eye-Movement-Schlaf, also zum Schlaf der schnellen Augenbewegungen. Da träumen wir dann sehr heftig, das heißt, da geschieht ganz viel in unseren Hirnbereichen, wo wir auch das Auge, wo auch das Auge projiziert wird, wo das Sehen projiziert wird. Deswegen werden das ganz plastische, ganz teilweise Albträume, die wir da erleben. Wir träumen zwar in jeder Schlafphase, aber in diesem REM-Schlaf haben wir halt sehr plastische Träume. Das ist auch ein ganz wichtiger Schlafbestandteil, um zum Beispiel unsere Kurzzeitgedächtnis zu trainieren, um unsere Emotionen zu stabilisieren und unsere Konzentration letztendlich zu schärfen. Und dann geht es wieder über in den Leichtschlaf, dann wieder in den Tiefschlaf, in den REM-Schlaf. Und dann haben wir so 3 bis 4 Perioden. Und wenn das so funktioniert, mit wenigen Unterbrechungen, wie gesagt, so 3, 4 Unterbrechungen sind okay, dann können wir von einem gesunden Schlaf ausgehen.
Mhm. Das heißt jetzt, wenn ich das nicht habe, also manchmal sind ja Smartwatches dafür auch ein ganz guter Indikator, aber ich nehme mal an, da braucht man auch keine Smartwatch, wenn man nachts 3-mal aufgewacht ist und dann auch nicht mehr einschlafen kann.
Also Sie sehen es vielleicht, aber jetzt nicht die Zuhörer, ich verdrehe die Augen. Also ich habe selber so eine intelligente Uhr, die einiges messen kann, aber diese Uhren sind wirklich höchstens bei groben Ergebnissen aussagekräftig. Okay. Ansonsten darf man sich darauf nicht verlassen und ich habe deswegen die Augen verdreht, weil natürlich viele Patienten besorgt zu mir kommen, weil sie sagen, ja, meine Uhr sagt das. Und dabei sage ich immer, ja, Sie müssen doch mir sagen, wie Sie Ihren Schlaf empfinden und doch nicht sich von Ihrer Uhr sagen lassen, wie Sie schlafen. Also im Endeffekt hoffe ich, Sie können das mit der Uhr nutzen, das ist ein schönes Spiel, aber entscheidend ist, sind Sie erholt, fühlen Sie sich erholt? Und von daher, die Messungen sind sehr ungenau von den Uhren. Mhm. Aber klar, die Uhren können natürlich triggern bei Patienten, die tatsächlich Patienten sind, die tatsächlich Probleme haben. Deswegen möchte ich es jetzt nicht vollkommen in den Wind schießen. Mhm. Aber ich erlebe eher das Gegenteil, dass die Patienten eher zu sehr beunruhigt sind.
Mhm. Okay, das heißt eher auf den eigenen Körper verlassen, noch auf das eigene Gefühl und nicht auf eine Smartwatch.
Ja.
Okay, verstehe.
Und gerne auch auf die Fremdanamnese achten. Also ich meine damit Partner, Partnerinnen, die dann beobachten und Veränderungen merken. Das finde ich eine viel bessere Aussage, als dass das die Uhr ausdrückt.
Guter Punkt.
Gut, aber Sie haben ja gesagt, wach werden, dass das immer mal vorkommt. Wann reden wir von einer Schlafstörung?
Genau.
Ganz wichtige Faktoren, die letztendlich auftreten, sind beispielsweise Einschlafprobleme. Also das heißt, nachts lange wach liegen, nicht einschlafen können oder lange nicht einschlafen können. Wir Schlafmediziner sagen, gut, wenn jemand innerhalb von 30 Minuten einschläft, dann ist es okay. Wenn es länger als 30 Minuten dauert, auffällig. Also wir reden nicht gleich von pathologisch, nicht gleich von krank, aber auffällig. Mhm. Und dann gibt es eben auch Durchschlafprobleme. Also das heißt, selbst wenn jemand eingeschlafen ist, wacht er nach 1, 2 Stunden wieder auf und das immer wieder und oft, das ist auch entscheidend, lange wach sein. Also ich habe ja schon gesagt, 3, 4 Mal wach zu werden mitten in der Nacht ist keine Katastrophe. Aber wenn dann das Wachliegen dann doch wieder auch lange dauert und der Kopf anfängt zu grübeln und zu kreisen, dann müssen wir schon davon ausgehen, dass da was nicht stimmt. Was auch noch ganz ein wichtiger Faktor ist, ist das sogenannte frühzeitige Erwachen oder das frühmorgendliche Erwachen. Ganz typisch, und das kann man auch physiologisch erklären, ist so die Uhrzeit 3 Uhr. Wach werden, nicht mehr schlafen können. Das ist etwas, was auffällig ist, wenn das häufig passiert. Darauf kommen wir vielleicht noch. Also es muss natürlich nicht, wenn das einmal passiert, kein Problem. Aber wenn das eine Regelmäßigkeit hat. Und dann, oft ist es eben auch in der Kombination, eben der nicht erholsame Schlaf. Also sozusagen, man hat eigentlich den Eindruck, man schläft schnell ein, schläft vielleicht auch durch, aber ich wache auf und die Batterie ist immer noch nicht aufgeladen. Das sind so Faktoren, wo man sagt, da stimmt was nicht. Und jetzt komme ich eben zu diesem praktischen Tipp, damit wir nicht gleich alles pathologisieren. Probleme haben Sie dann als Betroffener, wenn Sie das mehr als 3-mal pro Woche haben? Wenn das mehr als 3 Monate andauert, also wir sagen so ab dem 4. Monat, denn dann macht es auch tatsächlich Sinn, das mal professionell sich anschauen zu lassen.
Das ist eine gute Faustregel. Also mindestens 3-mal die Woche über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn sich das wieder einpegelt, sagen Sie, ist soweit okay.
Ja.
Aber über einen längeren Zeitraum, mehrmals die Woche, dann sollte man doch mal hinterfragen und vielleicht mal mit dem Hausarzt, der Hausärztin drüber sprechen, was man denn so tun könnte. Ne?
So ist es, ja.
Mhm. Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, ab wann der Schlaf nicht mehr ganz so normal ist, also ab wann man von der Schlafstörung sprechen kann. Wie entwickelt sich denn so eine Schlafstörung? Also was sind denn die Ursachen, die dazu führen, dass man wirklich am Ende sagt, okay, das ist jetzt eine, ich sage jetzt mal, krankhafte Schlafstörung?
Leider ist das eine nicht so einfach zu beantwortende Frage, beziehungsweise deswegen gibt es Schlafmediziner unter anderem. Man muss es so sehen, es ist oft nicht nur ein Grund, es sind oft mehrere Gründe. Zunächst sollte man halt schauen, dass es ja auch offensichtliche Gründe gibt, die dann beispielsweise der Hausarzt klären kann. Man kann schon mal 5 Kategorien, kann man mal so vorstellen, schon ein bisschen angedeutet. Die erste Kategorie ist Stress und Sorgen. Also ich sage immer, Angst, Unsicherheit, Angespanntheit, Unruhe, Ärger sind der Tod des Schlafes. Da muss man einfach klar sagen, da ist es logisch, dass die Gedanken kreisen wie ein Karussell, dass das Herz rast. Und dann darf man nicht dem Schlaf die Schuld geben, dass man nicht schlafen kann, sondern da ist eigentlich klar, warum man nicht schlafen kann. Die zweite Kategorie sind schlechte Schlafgewohnheiten, die sich teilweise auch entwickeln, weil zum Beispiel die Smartwatch einem irgendwas vorgaukelt oder weil man irgendwelche Zahlen hört, wie 8 Stunden schlafen muss sein. Und das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel unregelmäßige Schlafzeiten eingehalten werden. Und da sage ich auch immer gerne, der Schlaf liebt Routine. Genauso wie ich Routine liebe, liebt auch der Schlaf Routine. Was natürlich auch schlechte Schlafgewohnheiten sind, sind zum Beispiel später Koffeingenuss, Hauptmahlzeiten vorm Schlafen gehen, Rauchen, eine hohe körperliche Belastung, also ein bisschen Sport geht und mal unter uns Sex darf auch sein. Aber wenn das jetzt sozusagen richtig eine körperliche Schwerstarbeit ausartet, sollte man das vorm Schlafen gehen nicht machen. Und. Das sind also so schlechte Schlafgewohnheiten. Dann die dritte Kategorie sind medizinische Ursachen. Schmerzen, ganz häufig. Chronische Schmerzen. Mhm. Atemaussetzer kommen sehr häufig vor. Also die sogenannte Schlafapnoe. Also die Atempausen im Schlaf, Schlafapnoe.
Mhm. Kommen wir auch gleich nochmal drauf.
Ja. Dann das sogenannte Syndrom der unruhigen Beine, das Restless-Leg-Syndrom. Mhm. Dann natürlich auch Stoffwechselerkrankungen wie Schilddrüsenprobleme, Eisenmangel, ganz wichtig. Also viele sagen, ja, ich habe ein super Eisen. Dann haben die zum Beispiel das periphere Eisen bestimmen lassen, aber zum Beispiel das Ferritin nicht, also der Eisenspeicher. Und dann ist der Eisenspeicher leer. Und dann haben die Patienten oft ein Restless-Leg-Syndrom und auch noch eine Müdigkeit und Durchschlafstörungen. Mhm. Dann können natürlich Medikamente direkt auch den Schlaf beeinflussen. Auch ein wichtiger Punkt, die vierte Kategorie sind psychische Erkrankungen. Also Depression, Angststörungen. Angststörungen sind leider sehr weit verbreitet, also sehr häufig auch Grund für eine Schlafstörung. Und natürlich auch posttraumatische Belastungsstörungen und. Das sind oft ja Dinge, die ja schon im Vorfeld der Hausarzt einordnen kann und abklären kann. Und fünftens, wir unterliegen einem Alterungsprozess. Das heißt, unser Schlaf verändert sich tatsächlich ständig. Und das muss jetzt erstmal nicht schlimm sein. Mhm. Aber manchmal muss man halt einfach das bedenken und sich entsprechend anpassen. Ich habe mal ja erwähnt, wenn es um Schlafdefizit geht bei Jugendlichen, Erwachsenen, bei den Schülerinnen und Schülern, die sind halt eher Eulentypen in der Lebensphase. Das heißt, die gehen eher spät ins Bett und sind auch vor allem eher Langschläfer in dieser Lebensphase. Aber als junge Erwachsene oder Erwachsene werden sie eher zu Normalschläfern, also zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Und als älterer Mensch, vor allem wenn dann auch noch die Tagesstrukturen verloren gehen, wie Beruf, die schlafen halt teilweise dann nicht nur nachts, sondern leider auch teilweise tagsüber. Ja, und da muss man halt dann manchmal Hinweise geben, wie man sich vielleicht da auch entsprechend dem Alter anpasst, was das Schlafen anbelangt.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Eulentyp genannt. Mhm. Ich weiß, es gibt ja auch noch den Lerchentyp. Stimmt. Vielleicht können Sie die zwei noch mal ganz kurz erklären.
Gerne. Also der Eulentyp ist, wie gesagt, der typische Schüler mit 14, 15, 16 Jahren, der eher ins Bett geht, Mitternacht, 1 Uhr oder 2 Uhr. Mhm. Der Lerchentyp, der geht liebend gerne um 20 Uhr schon ins Bett, aber der schläft im Regelfall dann auch eher nur bis 3 Uhr. Das kann natürlich auffällig sein. Ne? Mhm. Man geht schon um 20 Uhr ins Bett, während eigentlich das soziale Umfeld noch Bock hat, was zu unternehmen. Und um 3 Uhr, wenn eigentlich die meisten schlafen, ist man dann topfit. Also da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man entsprechend dann einen Beruf hat, wenn dieser Lerchentyp manifest bei einem angelegt ist. Das sind ja oft nur, wie gesagt, Phasen. Also zum Beispiel die 6-, 7-Jährigen sind eher so Lerchentypen. Ja. Also das merken manchmal die Eltern, wenn sie dann am Sonntag noch weiter schlafen wollen und das 6-jährige Kind ist schon um 5 Uhr, 6 Uhr wach und spielt schon und will vielleicht schon unterhalten werden.
Ja, okay. Gut. Ist es so, ganz kurz, wenn wir bei den zwei Typen bleiben, dass man da als Mensch immer einem Typ sich zuordnen kann? Oder Sie haben ja gerade schon so ein bisschen vage angedeutet, das kann auch mal wechseln, so mit der Lebenszeit, ne?
Ja, eben. Es ist sozusagen, die meiste Lebenszeit hat man eine gewisse Zuordnung. Die meisten sind Normalschläfer, also 23 Uhr bis 6 Uhr. Und die anderen sind eher so eigentlich trotzdem Ausreißer. Mhm. Außer jetzt die Lebensphasen betreffend. Also so als Erwachsener im Berufsleben hat man einen relativ feste Schlafrhythmus eigentlich schon. Okay. Und von daher kann man sich diesbezüglich schon ja, zuordnen.
Okay, gut. Das war jetzt ein kurzer Exkurs zum Thema Eule und Lerch, aber war offenbar spannend. Wir sind stehen geblieben bei den 5 Kategorien, ne, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, ab wann eine Schlafstörung wirklich sich manifestiert. Jetzt haben Sie, glaube ich, noch so ein paar Tipps, gell, mit denen man da so ein bisschen prüfen kann, ab wann es denn schwierig werden könnte.
Genau, also letztendlich ist so, wenn man den Eindruck hat, dass was nicht stimmt mit einem im Schlaf, würde ich zunächst erstmal dazu raten, regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten. Das geht natürlich nicht immer. Wir haben natürlich Patienten, die allein von Beruf her, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, Schichtdienstrhythmus haben. Ja. Aber vielleicht beispielsweise einen längeren Urlaub dafür nutzen. Ja, dass man sagt, man hat hoffentlich mal einmal die Gelegenheit, 3 Wochen am Stück Urlaub nehmen zu dürfen. Das ist auch immer so meine Vorstellung einer Insel. Ich schicke dich jetzt einfach mal auf eine Insel mit Idealmöglichkeiten und da bitte regelmäßige Schlafzeiten. Ich habe es schon mal gesagt, der Schlaf liebt wirklich Routine. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Dann entspannende Abendrituale. Also das haben viele irgendwie nicht gelernt. Also ich durfte es noch lernen als Kind. Da war es klar. Beten, eine Geschichte vorgelesen bekommen. Das sind so Abendrituale zum Runterkommen.
Wird mit Kindern ja gerne gemacht. Ne? Ja. Ich erinnere mich auch. Sandmännchen, Zähne putzen, Papa liest was vor.
Ja. Bei meiner Tochter habe ich jetzt weniger gesungen, weil ich nicht so gut singen kann. Ich habe dann mehr vorgelesen. Also man sollte schon die Dinge machen, die dann auch wirklich einen zum Entspannen bringen. Beim Singen hat sie dann nicht so entspannt. Mhm. Dann weniger Dinge zu sich nehmen, die einen natürlich wieder aufreiben, wie Koffein, Rauchen oder Bildschirmzeiten natürlich reduzieren, vorher schon rechtzeitig. Und da geht es jetzt nicht immer nur um dieses berühmte Blaulicht. Ja, klar, das Blaulicht macht, das ist ein Licht, das einen eher wieder wach macht.
Wir reden jetzt von Fernseher, Smartphones
genau,
und so, ne?
Genau, richtig, danke. Sondern es geht vor allem um diese Beschäftigung. Also klar, ich habe ganz viele Jugendliche bei mir, die dann von den Eltern vorgestellt werden mit einer offensichtlich erstmal eine Schlafstörung. Und ganz, ganz häufig steckt dahinter eben eine vollkommen falsche Schlafhygiene. Mhm. Ja, das sind eben diese, wie komme ich runter, wie verhalte ich mich vorher, um einzuschlafen. Und der ganz grobe Fehler sind diese sogenannten sozialen Medien. Das sind Inputs, die einen nicht schlafen lassen, nicht runterkommen lassen. Wenn dann trotzdem die Probleme bestehen bleiben, naja, dann lohnt sich nochmal wirklich der ärztliche Check. Da würde ich aber schon sagen, erstmal der Hausarzt, der zunächst erstmal mögliche offensichtliche medizinische Ursachen ausschließt und hoffentlich den Patienten und die Patientin so gut kennt, um auch einzuschätzen, wo vielleicht noch andere Faktoren eine Rolle spielen können.
Mhm. Okay, das ist ein guter Tipp. Was passiert denn im Körper, wenn man über längere Zeit zu wenig oder gar nicht schläft? Wir haben es, glaube ich, schon mal kurz angerissen, dass es auf jeden Fall ein Thema ist. Es hat Auswirkungen auf den Körper. Was kann denn passieren? Also was sind die Folgen im Körper oder bezogen auf die Gesundheit, wenn man über längere Zeit zu wenig schläft?
Also der Schlaf ist unglaublich wichtig für unseren Organismus. Also allein schon die Tatsache, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafend verbringen, zeigt ja schon, da muss irgendwas dahinter stecken.
Ja.
So ganz viel wissen wir ja gar nicht einmal vom Schlaf. Also das ist das Faszinierende am Schlaf ist unter anderem, dass wir noch richtig viel forschen müssen. Aber wir meinen schon zu wissen, dass, und können das teilweise jetzt mittlerweile schon nachprüfen und beweisen, dass der Körper tatsächlich während des Schlafes sogenannte Reparatur- und Aufladeprogramme in sich hat. Und zu diesen Reparatur- und Aufladeprogramme gehören auch das Denkstrukturen geschaffen werden, dass sowas wie Intelligenz überhaupt stattfinden kann. Dass sowas wie Merken, wie Sprache, wie Überlegen, Strategien entwickeln, ganz viel mit dem Schlaf zu tun hat. Also dass ohne Schlaf dies gar nicht funktionieren würde. Und wir wissen auch, es ist unmöglich, glücklich zu sein ohne Schlaf. Mhm. Wichtig ist, dass wir wissen, dass während des Schlafes wir nicht in einem sogenannten Standby-Modus sind. Also es ist kein todähnlicher Zustand. Nein, während wir schlafen, laufen unglaubliche, unzählige Prozesse ab, die eben für die Gesundheit, für die Leistungsfähigkeit entscheidend sind. Und wenn eben über einen längeren Zeitraum das nicht funktioniert, gerät eben dieses System außer Kontrolle. Und dann können natürlich tatsächlich einige konkrete Dinge passieren. Und ich versuche das mal in so, auch wieder in so 5 Kategorien einzuteilen, damit man so vielleicht ein bisschen sich das leichter merken kann. Erstens, Gehirn und Konzentration. Das heißt, wir wissen, bei einem Schlafmangel oder bei einer Schlafstörung nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Die Aufmerksamkeit geht verloren oder wird reduziert, die Gedächtnisleistungen verschlechtern sich. Und wir wissen, wer chronisch wenig schläft oder schlecht schläft, trifft eher Fehlentscheidungen und die neigen tatsächlich eher dazu, beispielsweise demenzielle Erkrankungen zu entwickeln.
Okay.
Also wir wissen, dass deswegen auch, oder wir vermuten gewisse Zusammenhänge, dass zum Beispiel, wenn der Tiefschlaf stattfindet, öffnen sich bestimmte Bereiche im Gehirn durch eine Veränderung der Stützzellen im Gehirn, die nennen wir Glias. Und da kommt es zu einer mehr Durchwaschung von Hirnflüssigkeit im Gehirn. Und damit können Abfallprodukte rausgewaschen werden. Und wenn das eben nicht funktioniert, wenn der Tiefschlaf nicht da ist, dann bleiben diese Abfallprodukte im Gehirn zurück. Also das ist sozusagen die Kategorie Gehirn und Konzentration. Dann zweitens Stoffwechsel. Wir wissen, dass Schlafmangel den Hormonhaushalt stört. Zum Beispiel wissen wir, dass es einen sehr starken Einfluss hat auf das Hungergefühl. Mhm. Also leider gibt es enge Zusammenhänge zwischen schwere Ein- und Durchschlafstörung und in den meisten Fällen dann auch einer Übergewichtigkeit oder sogar einer Fettleibigkeit, also sprich von einer Adipositas. Der Blutzucker zum Beispiel erhöht sich, was auch wiederum Wechselspiele hat mit der Gewichtszunahme. Wenn wir natürlich eine Übergewichtigkeit haben oder eine Fettleibigkeit haben, dann neigen wir auch dazu, ein Diabetes, also eine Zuckererkrankung, zu bilden. Also von daher merken Sie, da auch einige negative Einflüsse. Drittens. Ja. Das haben wir vor allem auch rausgekriegt während der Pandemie. Da sind einige wunderschöne Studien erfolgt, wie zum Beispiel eine Immunantwort funktioniert, wenn wir also impfen. Und wir haben rausgefunden, dass tatsächlich der gut schläft und dauerhaft gut schläft, viel besser auf die Impfung angesprochen hat, als die eine Schlafstörung haben. Die haben oft Probleme gehabt, dass die Impfung wirklich wirkt. Also, wer dauerhaft zu wenig schläft, wird anfälliger im Endeffekt für Infekte, weil eben die Abwehrkräfte schwächer arbeiten. Das ist sozusagen unsere Schlussfolgerung daraus.
Okay.
Viertens, Herz-Kreislauf-System. Das heißt, dauerhafter Schlafmangel erhöht nachweislich das Risiko für Bluthochdruck, für Herzinfarkt und für Schlaganfall. Fünftens, seelische Gesundheit. Wir wissen, dass Schlafdefizit Ängste verstärken, depressive Symptome verstärken und die Reizbarkeit verstärken. Und letztendlich sehe ich das so, der gesunde Schlaf ist oft auch ein guter, gesunder, emotionaler Schutzpanzer. Und wenn dieser Schlaf kaputt geht, dann geht dieser Schutzpanzer verloren.
Jetzt kennt man ja aus Filmen, meistens Krimis, Thriller, das Schlafentzug, der auch als Foltermethode mitunter eingesetzt wird. Diese Foltermethode, die wirkt tatsächlich. Also wenn ich über längere Zeit den Schlaf entzogen bekomme, der Körper baut ab.
Ja, also der Schlafentzug ist leider eine sehr banale Foltermethode in ihrer Durchführbarkeit, da sie dann auch noch offensichtlich keine wirklichen äußeren Schäden erstmal hinterlassen, auch sehr tückische Foltermethode, damit halt auch im Nachhinein schwer nachweisbar. Mhm. Und soweit ich jetzt meine Informationen habe, ist das beispielsweise in der DDR durchaus auch nicht nur in der Nazizeit bei ihrem Westen, sondern dann auch später weiter genutzt worden, um auch Geständnisse oder sowas oder Informationen herauszupressen. Und akut sehen wir eben, dass sie Verwirrtheit entwickeln, Desorientierung, rationalen Kontrollverlust, Halluzinationen, Paranoia oder auch psychotische Symptome zeigen und damit letztendlich beeinflussbar sind, steuerbar sind. Und ja, also eine schreckliche Foltermethode, muss ich wirklich sagen.
Man kennt es ja vielleicht, wenn man jetzt längere Zeit einfach nicht geschlafen hat. Man fühlt sich wie so betrunken vor lauter Müdigkeit. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie ne, Sekundenschlaf und so weiter beim Autofahren, ja auch ganz gefährlich.
Ja gut, letztendlich wissen wir, wenn wir so 2-3 Tage jemanden nicht die Möglichkeit geben zu schlafen, dann ist er nicht mehr wirklich der vorher war.
Ja. Ja, so ist es. Jetzt haben Sie ja vorhin schon mal kurz erklärt, wann man sich denn wirklich professionelle Hilfe suchen sollte beim Thema Schlafstörung. Also nochmal zur Erinnerung, 3-mal die Woche und das über einen längeren Zeitraum, mindestens 3 Monate, dann haben wir ein Problem. Und
mit Beschwerden. Ja, also nach WHO, also die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz klar, mehr als 3-mal pro Woche, also mehr als die Hälfte sozusagen von 7 Tagen,
ja.
also ab dem vierten Mal.
Tag.
Genau. oder vierten Nacht, dann, wobei das nicht nebeneinander sein muss, das kann ja mal gut und dann schlecht und, ne? Und dann eben ab ungefähr den vierten Monat und dann eben auch noch definitionsgemäß mit Beschwerden, also wirklich mit Symptomen. Das wäre sozusagen die grobe Richtlinie.
Da haben Sie ja auch gesagt, geht man wahrscheinlich als erstes mal zum Hausarzt, der Hausärztin, lässt mal so klären, was kann man denn da tun. Jetzt haben wir ja am Klinikum Karlsruhe auch das Kompetenzzentrum für Schlafmedizin. Jetzt ist es natürlich nichts, wenn man dreimal schlecht geschlafen hat, dass dann die Leute bei Ihnen anrufen und sagen, so, hallo Herr Dr. Berger, ich bräuchte da mal Hilfe, sondern Sie haben ja schon wirklich die besonders schweren Fälle dann bei sich im Zentrum. Mit welchen Problemen kommen die Patientinnen und Patienten dann wirklich bei Ihnen an? Also wann ist quasi so die Not groß, dass man bei Ihnen im Schlafzentrum landet?
Ja, tatsächlich ist es so, wie Sie schön gesagt haben, zunächst kommen die nicht einfach zu uns, sondern die sind erstmal in Behandlung. Entweder der behandelte Arzt im ambulanten Bereich kommt auf die Idee, den Patienten uns vorzustellen, oder hier intern im Klinikum kommen wir auf die Idee, jetzt da zusammenzuarbeiten. Es ist ja, wie gesagt, ein Kompetenzzentrum, das heißt, das ist eine Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen, die wir hier ja glücklicherweise vorhalten dürfen. Das ist ja letztendlich, was ich sage, das ist das Steckenpferd ja auch des städtischen Klinikums, dass wir eigentlich jegliche Disziplin ja anbieten können, die wir auch in dem Fall für dieses Querschnittsfach Schlafmedizin gerne nutzen wollen. Und in den meisten Fällen werden uns die Patienten vorgestellt wegen Ein- und Durchschlafstörungen. Also das ist sozusagen die Hauptmasse derjenigen, die mit dieser Fragestellung zu uns kommen. Nachdem sie aber, das ist ganz wichtig, schon einen Prozess erlebt haben, also schon alles versucht worden ist, schon die ersten vielleicht Medikamente und Therapieversuche gemacht worden sind. Und wir sprechen eben bei diesen Ein- und Durchschlafstörungen auch von Insomnien, das ist sozusagen die Hauptgruppe. Gefolgt werden die aber relativ schnell von Patienten, die das Gegenteil haben, also ein übermäßiges Schlafbedürfnis haben. Wir sprechen, das habe ich ja schon mal gesagt, von einer Hypersomnolenz oder Hypersomnie. Teilweise haben die nicht nur diese Insomnie oder die Hypersomnie im Einzelfall, sondern oft haben sie es auch in Kombination. Also ein insomnischer Patient kann auch hypersomnisch sein. Und die wiederum können auch einen Grund haben, warum sie das beides haben, nämlich weil sie beispielsweise, das ist die dritte Kategorie, eine schlafbezogene Atmungsstörung haben. Beziehungsweise manche werden uns vorgestellt mit schlafbezogenen Atmungsstörungen, ohne dass sie die Insomnie oder die Hypersomnie haben. Also manche, also man muss ehrlich sagen, 8 von 10 Patienten kommen mit schlafbezogenen Atemstörungen zu uns, nicht aus eigenem Anlass, sondern nur, weil der Partner irgendwas merkt.
Okay.
Ja, weil bedauerlicherweise diese Atemstörungen oft so chronisch verlaufend sind, dass der Patient gar nicht merkt, dass er scheiße schläft. Das ist für ihn normal.
Ja.
Ja, und bei diesen schlafbezogenen Atemstörungen haben wir vor allem das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, da stecken ein paar Wörter drin, die kann ich kurz mal erklären. Obstruktion, ja, Obstruktion heißt der Verschluss. Also Sie müssen sich den oberen Atemweg vorstellen wie so ein Schlauch, der kollabiert an verschiedenen Stellen aus verschiedenen Gründen. Und das nennen wir Obstruktion. Die Folge ist, dass Sie im Schlaf dann Atempausen haben, das nennen wir Schlafapnoe. Und wenn die dann auch noch andere Erkrankungen dazu haben, die da interagieren, nennen wir das auch noch ein Syndrom. Also wir unterscheiden, damit es nicht zu kompliziert wird, will ich es trotzdem kurz genannt haben, zwischen OSA, obstruktive Schlafapnoe, und OSAS, obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Und das sind so die, die bei uns in erster Linie zu uns kommen. Aber es gibt noch viele andere Formen von schlafbezogenen Atemstörungen, die teilweise sehr schwer nur erkennbar sind. Und dann ist es gut, wenn die bei uns landen. Und weitere interessante Fragestellungen, die oft bei uns zu einem Aufenthalt im KSM führen, sind zum Beispiel Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Oft bei Jugendlichen, selten wegen Schichtarbeit, aber manchmal auch im Rahmen dessen. Ich sage ja, das ist ja nicht nur Kategorie 1, 2, 3 und jeder kommt einzeln, sondern es ist ja oft auch eine Kombination. Und natürlich auch im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen sind so sogenannte Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Wir haben vorhin von Eulentypen gesprochen, Lärchentypen, aber da gibt es auch welche, wo diese Schlaf-Wach-Rhythmen so zerstört sind, dass es auch nicht mehr sozial verträglich ist. Ja, die werden uns vorgestellt. Und dann eine letzte Kategorie, aber nicht die unwichtigste, teilweise die spannendste, ist die sogenannte Parasomnie oder die Parasomnien. Das sind zum Beispiel, vielleicht kennt keiner Parasomnien, aber jeder kennt Schlafwandel. Sprechen im Schlaf ist so eine Form von Parasomnie oder in der Kombination oft zu sehen, oder auch welche, die Trauminhalte ausagieren. Da sprechen wir von REM Behavior Disorder, also von so REM-Schlafverhaltensstörungen.
Das sind also, das heißt, alles, wenn ich im Schlaf plötzlich um mich schlage, weil ich vielleicht irgendwie was träume.
Weil normalerweise im REM-Schlaf haben wir eine Schlafparalyse, da sind wir eigentlich gelähmt, um eben diese Träume nicht auszuagieren. Und wenn das schief geht, dann leben wir diese Sachen aus. Und das kann natürlich problematisch sein für den Betroffenen, weil er sich vielleicht selbst verletzt. Oder für den Partner.
Partner, der neben dran vielleicht eine Ohrfeige kriegt, obwohl er gar nichts gemacht hat.
Ne? Genau, genau.
Ja, klar. Jetzt kommen wir auf das Thema schlafbezogene Atmungsstörung gleich auch nochmal zu sprechen. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Jetzt würde ich vorher aber gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, nämlich das Thema Schnarchen. Besonders nervig für Betroffene wahrscheinlich zum einen, aber vor allen Dingen für Partnerinnen und Partner, die wahrscheinlich neben dem oder der Schnarchenden liegen müssen nachts. Welche Auswirkungen hat denn das Schnarchen jetzt aber auf die Schlafqualität? Jetzt bleibt mal vielleicht mal bei demjenigen, der selber schnarcht. Wie wirkt sich Schnarchen auf Betroffene aus?
Ja, und das ist auch übrigens eine Frage, genauso wie Schlafdauer und wie können wir vielleicht Schlaf nachholen. Das ist auch so eine typische Partyfrage. Schnarchen ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Männer sind häufig mehr betroffen als die Akteure. Betroffen sind, wie Sie es schön vorhin schon angedeutet haben, eigentlich dann immer die Angehörigen, also die daneben liegen. Aber wenn es wirklich nur ums Schnarchen handelt, dann ist es zunächst erstmal vollkommen als harmlos zu sehen. Es ist aber ein wichtiges mögliches Symptom, also vielleicht ein möglicher Hinweis, dass mehr dahinter steckt. Zunächst ist somit das Schnarchen durchaus zu beachten, ernst zu nehmen, als eine mögliche Begleitsymptomatik für vielleicht wirklich problematische Erkrankungen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über schlafbezogene Atmungsstörungen, also Atmungsstörungen, die immer nur dann auftreten, wenn jemand schläft. Aber was ganz wichtig ist, und deswegen werden tatsächlich die Patienten uns dann vor allem in der HNO vorgestellt, in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und weniger bei mir, weil wie gesagt, da muss ich jetzt nicht schlafmedizinisch, wenn vorher bestimmte Untersuchungen gemacht worden sind, noch was dazu sagen, weil das Umfeld tatsächlich enorm leidet. Also ich habe schon einen Bericht gelesen, in Amerika habe wohl schon eine Ehefrau, einen Ehemann erstickt, weil sie genervt war vom Schnarchen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dann doch das Schnarchen doch lebensgefährlich ist.
Ja, mitunter dann schon.
Also man muss ja schon bedenken, so ein Schnarchen bedeutet letztendlich eine hohe Lärmbelästigung. Also wir gehen ungefähr von 80 bis 90 Dezibel aus. Das heißt, wenn Sie ein Rasenmäher kaufen, dann stehen da ungefähr so 80, 90 Dezibel drauf. Vielleicht 60 mal. Aber das, stellen Sie sich das vor, das ist ja dann nicht nur ein Geräusch, das die ganze Zeit so gleichmäßig geht. Das könnte man vielleicht noch aushalten. Aber dann hört es mal auf, dann wird es mal wieder laut, dann wird es leiser. Aber wenn sie dann irgendwann mal über 40 sind, ist das Verhältnis Schnarchen Mann-Frau 1:1.
Okay.
Naja, also von daher, die Frauen leiden früher als Partnerinnen, aber sie rächen sich dafür später.
Okay. Ja. Das heißt, meine Stunde wird noch kommen.
Ja, wahrscheinlich. Deswegen finde ich ja auch, das ist diese Gratwanderung mit dem Schnarchen. Man darf auch drüber lachen, weil es ja, wie gesagt, an sich harmlos ist, aber auf der anderen Seite eine enorme psychosoziale Belastungssituation darstellt für den Angehörigen, absolut ernst zu nehmen. Schlafstörung wegen Partner. Gut, auf der anderen Seite, man muss ja nicht gemeinsam schlafen.
Nee, das gibt es ja auch genug, ne, was man hört, Partner haben dann einfach getrennte Betten, weil die Schlafhygiene dann einfach besser ist.
Das ist natürlich auch dann eher eine Sache, kann man denn überhaupt da eine Entscheidung treffen? Nicht jeder lebt dann so in einer Räumlichkeit, dass man dann auch wirklich getrennt schlafen kann. Klar. Und vielleicht will man ja auch nicht, weil es gibt vielleicht auch bestimmte andere Gründe, warum man vielleicht doch gemeinsam schlafen will. Deswegen sollte man das schon irgendwann behandeln. Aber ganz entscheidend ist, dass man eben das Schnarchen als ein mögliches Symptom erkennen sollte, zumindest mal in Erwägung ziehen sollte, dass eventuell doch auch Atemaussetzer vorhanden sind. Manchmal sind es aber auch nur so flache, unregelmäßige Atemzüge, die nicht so offensichtlich als Beobachter wirklich alarmierend sind, aber doch bei dem Patienten eventuell alarmierende Weckreaktionen auslösen. Und diese Weckreaktionen, Unterbrechungen können dann doch im Endeffekt die Schlafarchitektur stören, Schlafstörungen verursachen, obwohl sie eigentlich den Eindruck haben, durchzuschlafen. Und das kann im Verlauf dann doch zu Tagesmüdigkeit, Tagesschläfigkeit, Gereiztheit, Unkonzentration und sowas führen. Aber dann haben wir schon den Übergang von einem nur Schnarchen hin zu einer sogenannten obstruktiven Schnarchen. Da steckt wieder das Wort Obstruktion drin, also Verschluss. Und das kann wiederum übergehen, auch vielleicht über Jahre, in die klassische Form der schlafbezogenen Atemstörung, wie beispielsweise das obstruktive Schlafapnoe.
Ab wann ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der Punkt erreicht, ab wann man sich A, um das Thema Schnarchen dringend mal kümmern sollte? Also ich meine, es gibt es vielleicht häufiger mal, dass man, gerade auch wenn Männer mal Alkohol getrunken haben, kenne ich das, dann gibt es Leute, die schnarchen dann tendenziell mal in der Nacht dann ein bisschen mehr und sonst vielleicht eher nicht. Ab wann ist denn Schnarchen wirklich ein Problem und ab wann, sagen Sie, muss man das behandeln?
Ich gehe davon aus, persönlich, da habe ich jetzt noch keine Studien gelesen, dass wenn jemand regelmäßig schnarcht, er nicht nur schnarcht.
Okay.
Also die Wahrscheinlichkeit zumindest hoch ist, sehr hoch ist, dass er eben mehr hat, dass er eben eine schlafbezogene Atemstörung hat. Das heißt, da macht es Sinn, beispielsweise zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zu gehen und sich sogenannt screenen zu lassen. Mhm. Also Screening ist einfach eine einfache Methodik, bei der man dann ein bisschen verkabelt wird, ganz wenig, also nicht schlimm. Und geht damit nach Hause und schläft und am nächsten Tag kann der Kollege oder die Kollegin das auslesen und sehen, Atempausen ja oder nein. Und kann dann die weiteren Schritte einleiten. Das ist also, tut nicht weh, ist schnell gemacht, aber viele ziemen sich, das machen zu lassen, obwohl ich das anbiete und sage, bitte macht's, weil was kann euch denn passieren?
Ja.
Das ist eine ganz harmlose Untersuchung. Klar, die haben Angst, dass in Wirklichkeit was dahinter steckt. Und ich sage aber, ja, Moment, du musst anders denken. Wenn wir das entdecken und frühzeitig entdecken, können wir frühzeitig noch was dagegen machen.
Ja.
Ja, und von daher anhaltend schnarchen, weil Sie haben es vorhin auch so schön gesagt, Alkohol und dann schnarchen, naja gut. Da mag er vielleicht sogar eine Atemstörung sogar entwickelt haben, dann in der Nacht. Aber einmal wegen einer Nacht, da passiert nichts.
Ja.
Es geht dann schon um eine gewisse Regelmäßigkeit. Wo auf jeden Fall Alarmglocken läuten müssen, ist, wenn Begleiterkrankungen schon da sind. Mögliche Begleiterkrankungen für eine schlafbezogene Atemstörung. Das heißt Bluthochdruck, Zucker, Adipositas, also Fettsucht, Fettleibigkeit. Und der typische Patient, habe ich glaube ich vorhin schon mal angedeutet, aber will ich es nochmal klar sagen, ist ein Mann, über 40 Jahre alt, hat einen Body-Mass-Index über 30 Kilogramm pro Quadratmeter und schnarcht.
Jetzt haben Sie schon ganz gut eingeordnet, ab wann man sich denn mal gesundheitlich da auf den Prüfstand stellen lassen sollte beim Thema Schnarchen. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, um das zu bekämpfen? Und was ist da aus Ihrer Sicht wann sinnvoll?
Und da ist auch wieder wichtig, klarzumachen, dass wenn wir festgestellt haben sollten im Vorfeld, das macht beispielsweise der Hals-Nasen-Ohrenarzt im Vorfeld, dass das Schnarchen nur das Symptom ist und sonst nichts anderes. Also wir nicht über eine schlafbezogene Atmungsstörung reden, sondern nur um das Schnarchen. Und das muss dann auch behandelt werden, weil, wie gesagt, das psychosoziale Umfeld leidet drunter. Die Schlafstörung des anderen wird dann damit behandelt. Kann man tatsächlich sich überlegen, weitere Schritte zu gehen. Aber ich will bedenken, dass medizinisch gesehen das Schnarchen vollkommen harmlos ist. Und wenn man das gegenüberstellt den möglichen Therapieoptionen, die wir haben, müssen wir immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Also Beispiel, wenn ich jetzt eine OP anbiete, einfach so, schnell mal, dann gehe ich ja bei dem Patienten ein gewisses Risiko ein. Ein OP-Risiko, es kann zum Defekt kommen, zum anhaltenden Schaden kommen. Und deswegen schnarchen, also das muss man sich echt dann gut überlegen. Deswegen ist unser Vorgehen sozusagen, ja, ich würde sagen, wie so eine Salamitaktik. Wir fangen mit so harmlosen Sachen wie möglich an und kombinieren das unter Umständen mit anderen Methoden, um eventuell dann doch irgendwann dabei zu landen, zu sagen, doch, wir müssen operieren. Ja, das sozusagen eingangs. Also das heißt, harmlose Methoden ist erstmal zu hinterfragen, kannst du vielleicht als Betroffener, obwohl der Betroffene ist ja eigentlich der Partner oder die Partnerin, aber als der Verursacher.
Der Schnarchende
oder die Schnarchende.
Genau, stimmt, sind auch Frauen. Ja,
natürlich. Und es gibt auch Ausreise, es gibt schlanke, junge Frauen, die ja von der Statistik her nicht reinpassen, trotzdem auch schnarchen. Mhm. Ja, weil die Gründe des Schnarchens sind multifaktoriell, also ganz viele Ursachen. Von daher können da auch ganz andere Phänotypen, sage ich mal, auch schnarchen als jetzt der klassische 40-jährige Mann mit einem gewissen Übergewicht.
Jetzt würde ich da ganz kurz nachhaken, was können denn Gründe sein fürs Schnarchen?
Beispielsweise die Anatomie, also dass der Ober- und Unterkiefer die Position nicht so passt. Also da würden wiederum die Kollegen der Mundkiefer-Gesichtschirurgie mit uns zusammenarbeiten und sich das anschauen. Das kann einfach auch ein Problem sein mit, die Zellulitis des Mannes, sage ich mal so Bindegewebsschwäche. Dann kann es auch sein, dass einfach vielleicht bestimmte anatomische Bereiche zu groß sind. Also zum Beispiel das Zäpfchen zu groß, der Weichgaumen zu weit runterhängend. Wir sprechen da von Wapping. dann neigen die auch eher wie so ein Segel hin und her zu schwingen und eher dann zu Vibrationen zu führen. Und dann führt oft auch das Schnarchen dann zu Verletzungen in diesem Bereich. Es kommt zu Flüssigkeitsansammlungen, zu sogenannte Ödembildung, und dann wird oft das Schnarchen noch schlimmer. Anatomie, Veranlagung, Genetik, so ganz genau wissen wir es nicht. Das macht es ja auch so schwer.
Ja.
Auch Schnarchen oder auch später die schlafbezogene Atmungsstörung gezielt mit einem Heilansatz zu behandeln. Und wie gesagt, zu diesen Allgemeinmaßnahmen, die man erstmal sich überlegen darf, ist, wie ist denn dein Lebensstil eigentlich? Also was trägst du eventuell dazu bei, dass du schnarchst? Und da ist eben die Gewichtsreduktion, das hören die Patienten ungern, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Warum das so ist? Na, vermutlich Fetteinlagerungen, mehr Masse dann im Bereich des Weichgaums, im Bereich des Schlundes. Dann wichtig ist Vermeiden von Faktoren, die sozusagen zur Erschlaffung des Weichgewebes führen. Alkohol, Rauchen. Rauchen führt einerseits erstmal zu einer Anregung, aber danach halt zu einer Entspannung. Also viele rauchen ja nicht, um sich anzuregen, sondern eher, um sich zu entspannen. Schlafpositionen können da entscheidend sein, wobei das natürlich schwer zu steuern ist, aber klar, die Rückenlage ist prädestiniert fürs Schnarchen. Viele hören mit dem Schnarchen dann wieder auf, wenn sie in die Seitenlage kommen. Man kann beispielsweise schon auch mal mit einer Rückenlageverhinderungsweste trainieren. Also so eine Weste, die einem verhindert, dass man Rückenlage bleibt. Und dann natürlich zu diesen Lebensstiländerungen. Und wenn das gemacht werden würde, das machen halt die meisten nicht. Aber das wäre schön, da hätten wir die gute Voraussetzungen, um eventuell mal zu schauen, na ja, was gibt's denn für gezielt technische Maßnahmen? Da können wir zum Beispiel sogenannte Unterkieferprotrusionsschienen einsetzen. Klingt wunderbar, oder? Unterkieferprotrusionsschiene. Also manche nennen das dann abgekürzt UPS.
Klingt besser,
ja. Oh, brauchst du den UPS. Also das sind sogenannte Schnarchschienen. Das heißt, wenn wir den Unterkiefer nach vorne verlagern und den Unterkiefer im Schlaf mit dem Oberkiefer fixieren durch eine Schiene, dann können wir einen gewissen Raum schaffen im Schlund und auch die Muskelschlingen, die mit der Zunge verbunden ist und mit dem Rachen und dem Schlund verbunden ist, weil die Zunge hängt ja nicht einfach so im Raum, sie ist ja fixiert über Muskelschlingen, die straffen wir mit an. Und damit straffen wir und stabilisieren wir den Schlund, wenigstens auf einem bestimmten Level. Aber durchaus können wir damit einen großen Teil des Problems eventuell lösen. Wenn das alles nicht funktioniert oder nicht ausreichend funktioniert, dann müssen wir tatsächlich auch chirurgisch denken. Und sagen,
das heißt OP dann wirklich?
OP. Und da muss man halt gezielt sich das anschauen. Das heißt, bei uns in der HNO schauen wir uns das dann an, haben natürlich im Vorfeld hoffentlich abgeklärt, ne, dass das alles andere, was nicht chirurgisch möglich ist, gemacht worden ist. Und dann kann es sein, dass der Weichgaum gestrafft, das Zäpfchen gekürzt, die Gaummantel eventuell entfernt werden und. Also ich bin eher dafür, erstmal, bevor man solche reduzierende Maßnahmen macht, dass man beispielsweise durch, wir nennen das interstitielle chirurgische Therapie, also man geht mit einer, das klingt jetzt brutal, mit einer Nadel in den Weichgaumen, wo die Muskulatur ist, erhitzt diese Nadel über Radiofrequenz. Das tut dem Patienten im Regelfall nicht weh in dem Moment, weil man vorher wie beim Zahnarzt das alles schön betäubt hat. Und dann kommt es zu einer Narbenbildung, die über ein paar Wochen, Monate zu einer Straffung des Weichgaums zum Beispiel führt und damit auch das Schnarchen reduzieren kann. Mhm. Und damit hat man nichts reduziert, nichts entfernt. Und das muss man halt nur unter Umständen nach ein paar Monaten oder Jahre wieder wiederholen.
Jetzt erinnere ich mich irgendwie dunkel, es gab beim Thema Schnarchen auch mal so Pflaster für die Nase.
Ja, nichts.
Ich wollte gerade fragen, hilft sowas?
Nein. Also es ist so, dass kurzfristig manchmal Effekte stattfinden. Tatsächlich so, wenn jemand zum Beispiel eine extreme Nasenatmungsbehinderung hat und wir machen eine Nasenscheidewandoperation, die Nasenatmungsbehinderung ist vorbei, dann, deswegen kürzen wir immer ab, übrigens, Nasenatmungsbehinderung ist die NAB, N-A-B. Also wenn die Nasen,
das ist besser, ja?
Ja, ist besser. Ups und NAB.
Genau.
Ja, also wenn die Nasenatmungsbehinderung beseitigt worden ist, dann haben tatsächlich die Patienten, die Betroffenen oft einen kurzfristigen positiven Effekt. Aber der geht nach 3, 6, 8 Monaten auf jeden Fall verloren.
Okay.
Wir sprechen bei solchen Eingriffen, also das Pflaster sozusagen möglicherweise bei bestimmten Veränderungen der Nase durchaus mal eine kurzfristige Option, sozusagen von einer unterstützenden Maßnahme. Mhm. Die Nase selber hat sonst aber spielt keinen wesentlichen Faktor beim Schnarchen.
Okay. Gut, jetzt haben wir ja schon ganz viel über das Thema Atemstörungen während des Schlafs gesprochen. Jetzt wollen wir das mal genauer angucken. Was genau versteht man darunter? Und Wie gefährlich kann das sein?
Also letztendlich reden wir ja erstmal von einer großen Gruppe. Mhm. Nämlich von einer Gruppe der sogenannten schlafbezogenen Atmungsstörung. Mhm. Auch hier kürzen wir immer gerne ab. SBAS, mhm. also schlafbezogene Atmungsstörung. Also das heißt, eine Atemstörung, die tatsächlich immer nur und nur deswegen und immer nur da auftritt, wenn sie schlafen. Also die wir in den meisten Fällen feststellen, Atemstörung, ist eben dieses, was wir auch schon genannt haben, das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, das sogenannte OSA oder OSAS, je nachdem, wenn noch Erkrankungen dabei sind. Und da haben wir eben das Problem, dass aufgrund eines Verschlusses des Rachens bzw. auch des Schlundes im Schlaf es zu Atempausen kommt. Deswegen sprechen wir ja auch von einer Schlafapnoe und daher ja auch das Wort obstruktive Schlafapnoe. Mhm. Und je nach Anzahl der Atemstörungen pro Stunde, so ist es definiert, können wir sogar dann auch einen Schweregrad bestimmen. Je mehr Atemstörungen pro Stunde, umso gefährlicher ist schon durchaus auch die Atemstörung. Aber es gibt durchaus auch Phänomene, Kombinationen, bei denen auch wenige Atemstörungen in Kombination mit Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen dann trotzdem auch gefährlich ist. Mhm. Aber so grob kann man sagen, je mehr Atemstörungen, umso eher auch eine Schlafstörung. Mhm. Jetzt, warum ist das aber so wichtig? Weil diese Atemstörungen eben gravierende Probleme auslösen können. Erstens, dass diese ständigen Weckreaktionen und Unterbrechung des Schlafs den Patienten eigentlich einen nicht erholsamen Schlaf erzeugen. Zweite Sache ist, dass eben diese Weckreaktion und diese nicht erholsamen Schlaf zu enormen Konzentrationsstörungen und zur Tagesschläfrigkeit führen. Mhm. Also bis hin, dass wir wissen, wenn jemand eine schlafbezogene Atmungsstörung hat und hat eine Tagesschläfrigkeit, dann muss ich als Verkehrsmediziner den Patienten darüber aufklären, dass er gefährdet ist, einen Unfall zu bauen. Und okay. dass er eigentlich faktisch gar
kein
nicht
Auto mehr fahren dürfte. Ne?
Ja. Mhm. Dann drittens entstehen oft gesundheitliche Risiken wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und eben Diabetes. Und wie dramatisch das ist, habe ich erst wieder, sagen wir, vor anderthalb, zwei Jahren erlebt. Da hatte ich einen Patienten, der Zahnarzt ist, bei mir, bei wem wir dem die Diagnose gestellt haben und ein Therapieangebot gemacht haben. Und er hat gesagt, nee, macht er nicht. Ein Dreivierteljahr später hat er einen Schlaganfall und ist arbeitsunfähig. Das Problem ist also nicht, wir müssen Angst haben, dass jemand stirbt, sondern dass die Lebensqualität sich vor allem verändert. Mhm. Und dass in diesem Spannungsfeld stehe ich ja oft mit meinen Patienten. Also 8 von 10 Patienten kommen nicht aus eigenem Anlass, nur weil eigentlich jemand sich über das Schnarchen beschwert, vielleicht auch denkt, ne, Atempausen können sein. Und ich habe den Eindruck, Partner, Partnerin ist auch eher müde, schläfrig. Und selber hat der Patient aber gar keine Krankheitswahrnehmung, dann vielleicht auch keine Krankheitseinsicht und ist vielleicht mit einer Therapie konfrontiert, die erstmal ihn in seiner Freiheit einschränkt, nämlich die Schlafmaskentherapie. Das ist nicht immer unbedingt die einzige Methodik, die wir anbieten müssen oder können, aber meistens, gerade bei schweren Fällen schon. Und wenn dann im Endeffekt die Befürchtung besteht, oh, meine Lebensqualität lässt nach, wenn ich die Schlafmaske trage, und das sehe ich aber, was ist die Konsequenz, wenn er sie nicht trägt? Nicht hundertprozentig. Es ist letztendlich ein Spiel, ja, wie russisches Roulette. Mhm. Oder ich erkläre es manchmal so, wie wenn jemand mit 320 Stundenkilometer auf der Autobahn fährt und ich garantiere dem Betroffenen, er fährt auf die Wand zu. Ja. Die Wand ist eben dann Schlaganfall, Herzinfarkt. Nur was ich nicht sagen kann, wann?
Ja. Mhm.
Das kann sein, dass er nach seinem natürlichen Ableben erst in diese Situation kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vorher passiert, ist enorm hoch.
Okay, ganz kurze Zwischenfrage, weil Sie gerade schon das Thema angesprochen hatten. Jetzt haben wir ja gerade die verschiedenen Risiken, Bluthochdruck, Herzinfarkt und so weiter genannt. Kann es passieren, dass man bei so einer Atemstörung nachts dann auch erstickt? Geht das?
Eigentlich nicht.
Okay.
Also da muss man schon entsprechend Medikamente genommen haben, alkoholisiert sein. Mhm. Also die Schutzmechanismen führen dazu, dass man... Und wenn es auch nur Bruchteile von Sekunden sind, das ist ja auch das Interessante. Gut, dass Sie es auch nochmal angesprochen haben. Also ersticken, nein. Aber diese Weckreaktionen sind so kurz anhaltend, dass der Betroffene oft gar nicht eine Erinnerung daran hat, dass er wach war. Sie müssen sich überlegen, wenn wir schlafen und werden wach und sind länger als 3 Minuten wach, dann generieren wir eine Erinnerung. Okay. Dann sagen wir, aha, wir waren wach. Die Weckreaktionen sind teilweise Bruchteile von Sekunden lang. Deswegen ist der Betroffene oft so und sagt, warum bin ich denn jetzt überhaupt hier? Und es ist jetzt in dem Fall egal, welches Geschlecht dann vor einem sitzt. der Konflikt ist meistens da. Hm. Dass die Fremdbeobachtung da klar ist,
ja,
aber der, der eigentlich wirklich in Gefahr ist,
kriegt das gar nicht mit und kann es eigentlich gar nicht einschätzen. Ja. Ne? Hm, okay.
Und dazu gehört natürlich auch noch, und das kriegen dann oft auch die Partner mit oder die Partnerin, dass das seelische Wohlbefinden sich verändert unter der Atemstörung. Patienten dann eher gereizt sind, dass sie Stimmungsschwankungen haben, dass sie oft sogar eine depressive Verstimmtheit haben. Und ich meine, was auch hochinteressant ist, und das muss man halt oft aktiv abfragen, weil das sagt einer nicht einfach so, die Potenz lässt nach. Also Potenzstörung ist auch ein typisches Phänomen bei schweren schlafbezogenen Atemstörungen.
Ja, also auch eine Auswirkung auf die Lebensqualität, ja, ne? Ganz klar. Jetzt haben Sie gerade schon die Schlafmaske angesprochen. Ich nehme an, das ist eine Option, was man dagegen tun kann. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was man generell unter so der Schlafmaske überhaupt versteht. Und zum anderen, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gibt, um dagegen vorzugehen, gegen diese Atemstörung.
Also ganz wichtig ist eben, dass wir nochmal, und deswegen wiederhole ich es, wissen müssen, dass bei diesen schlafbezogenen Angststörungen es um verschiedene Formen geht. Mhm. Wir haben jetzt hier vor allem von der obstruktiven Schlafapnoe gesprochen. Ich gehe jetzt dem Einfachheitshalber nur jetzt mal auf diese obstruktive Form ein, die ja auch meistens auftritt. Mhm. Dann das andere, was auch noch eingangs wichtig ist, dass je nach Schweregrad umso mehr wir von einem multifaktoriellen, multifokalen Geschehen ausgehen. Und das macht es so schwer, gezielte Heilangebote prinzipiell erstmal zu machen. Und dann muss man immer auch als Diagnostiker und Therapeut bedenken, wie ist die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, die Methodik, die ich einsetze, das Instrumentarium oder das Medikament oder wie auch immer, hilft es wirklich so gut, ist es so effizient, hat es eine hohe Effizienz, eine hohe Wirksamkeit und wie ist das Risiko? Was für mögliche bleibende Schäden sind da? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das heißt, wir müssen individuell entscheiden und im Rahmen dessen, was genau für eine Atemstörung hast du? Wie schwer ist sie ausgeprägt? In welchen Positionen vielleicht mal mehr oder weniger? Ist es nur in Rückenlage oder ist es REM-Schlaf betont, also in bestimmten Schlafphasen? Wir versuchen da ganz differenziert den Patienten letztendlich da erstmal zu sehen. Und dann haben wir eine Prognose. Also wir sagen, okay, mit dem und dem Geschichte wird wahrscheinlich das und das passieren. Und jetzt müssen wir schauen, welche Methodik hat die höchste Effizienz mit dem geringsten Risiko. Und da ist es natürlich dann so, wenn ich beispielsweise bei einem schweren Krankheitsbild davon ausgehen muss, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, mit einer möglichen Operation ihnen wirklich wesentlich zu helfen, dann werde ich da natürlich sehr zurückhaltend dieses Angebot machen. Andersrum, wenn jemand ein mildes Krankheitsbild hat, und in der Gesamtschau durchaus die Chancen sehr hoch sind, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man mit dem Patienten das mögliche OP-Risiko eingeht. Auch auf die Gefahr hin, dass eventuell die Operation nicht vollständig den Erfolg bringt, den wir uns vielleicht wünschen. Mhm. Das so als allgemein. Da ist es so, ob jetzt mild, mittelschwer oder schweres Krankheitsbild eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms, ist die Schlafmaskentherapie zunächst erstmal die Therapie der Wahl. Es ist ein Gerät mit einer Turbine. Dieses Gerät ist wie so eine Handtasche groß und diese Turbine erzeugt einen positiven Luftdruck. Und dieser Luftdruck wird weitergeleitet über einen Schlauch und über ein Maskensystem, über die Nase im Idealfall, manchmal auch Nasenbund, wenn es notwendig ist, wird dieser Luftdruck weitergegeben und damit der Schlund stabilisiert. Dieser Obstruktion, diesem Kollaps, wirkt dieser positive Luftdruck dagegen. Und wir reden hier von Millibar. Das ist nicht viel. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, einen Gartenschlauch und Sie gießen Ihre Blumen, dann haben Sie mindestens 3 Bar drauf, ja, oder eigentlich eher 6 Bar. Ja, und wir reden hier von Millibar. Aber trotzdem kann es für den einen oder anderen Patienten ja, störend sein. Aber was vor allem störend ist, ist gar nicht der Druck. Was eher störend empfunden wird am Anfang, ist die Maske selber.
Ja, klar.
Und eine gewisse Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Aber echt, kann man alles lernen. Gewöhnt sich dran. Und vor allem, es funktioniert im Regelfall sofort. Also bei 8 von 10 Patienten haben wir sofort einen Erfolg. Sofort sichtbar. Und das ist ja genial, wenn ich auf der einen Seite eine schwerwiegende Erkrankung habe, die hochgefährlich ist und ich nie sagen kann, wann passiert jetzt was und ich sofort aber helfen kann.
Ja.
Aber es ist halt ein Hilfsmittel. Es ist kein Heilmittel. Das heißt, in dem Moment, wo die Maskentherapie nicht genutzt wird, ist die Atemstörung wieder da.
Verstehe.
Sollten wir also dann aber gezwungen sein, sage ich mal, aus verschiedenen Gründen, und das muss man sich gut überlegen, also einfach nur, ich will es nicht machen, ist ein schlechtes Argument, sondern wir sollten wirklich versuchen, gewissenhaft die Maskentherapie zu etablieren. Und sollten wir da aber scheitern, dann können wir über Alternativen nachdenken, weil dann die Verhältnismäßigkeit stimmt. Bei milden Krankheitsbildern beispielsweise auch, wie das Schnarchen das zu behandeln, dass man sagt, eine Unterkieferprotrusionsschiene, also eine UPS, eine Schnarchschiene. Ja, aber wie gesagt, nicht einfach so mal eine Schiene drauf, denn die Schiene hat ihren Nachteil. Die Schiene bedeutet eine enorme Belastung für die Zähne und für das Kiefergelenk. Das heißt, mittel- und langfristig laufen sie Gefahr als Aufbissschienenträger, dass es zu Zahnlockerungen kommen kann, zu Kiefergelenksbeschwerden kommen kann, zu Kopfschmerzen und zu einer Hypersalivation kommen kann, also Speichelfluss und sowas kommen kann. Und dann ist es natürlich auch eine sehr unsichere Methodik, weil diese Schiene lässt nach. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, vielleicht in Kombination zu denken, zu sagen, okay, eine Aufbissschiene könnte helfen, aber hilft nicht ganz. Dann kann man auch beispielsweise darüber nachdenken, ob man den Weichgaumen strafft, das Zäpfchen kürzt, die Gaumandeln. Also das immer wieder so
operative Maßnahmen.
Operative dann, Maßnahmen. Aber auch hier wieder schauen, wie viel Gefahr wollen wir akzeptieren und wie hoch schätzen wir die Chance ein, dass wir gewinnen. Und wir wollen natürlich, wenn wir operieren, wollen wir heilen. Heilansatz heißt, wir wollen bestenfalls unter 5 Atempausen pro Stunde kommen. Das heißt, Schnarchen wird immer mal wieder stattfinden, aber nicht ständig. Atempausen so gut wie nicht mehr. Oder wir schaffen es vielleicht, jemand, der vorher 30 Atemstörungen pro Stunde hat, dann auf unter 15 zu bekommen. Dann haben wir auch einen Erfolg, aber lang nicht so gut wie halt mit einer suffizienten Schlafmaskentherapie.
Klar.
Und es gibt sicherlich noch viele andere Möglichkeiten. Auch beim Schnarchen, da kommen Ideen wie Didgeridoo lernen und sowas. Alles richtig. Bei milden Formen kann man solche Sachen machen. Ja, das kann durchaus erfolgreich sein.
Didgeridoo lernen, das hilft?
Ja.
Okay.
Ja, da gibt es fantastische Studien dafür.
Ehrlich?
Ja, ja.
Okay, spannend. Okay, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Beim Thema Schlafstörung bzw. Atemstörung während des Schlafes. Das erste Mittel der Wahl wäre diese Atemmaske über Nacht.
Also Schlafmaskentherapie. Bei der Atemmaske klingt es immer so wie Beatmung. Und wir beatmen nicht. Wir wollen letztendlich nur eine Atemstütze.
Okay, ja, gut, dass Sie das nochmal eingeordnet haben. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen vielleicht nochmal klarer geworden jetzt. Also das heißt, diese Schlafmaske ist eigentlich das Mittel der Wahl. Für den einen oder anderen wahrscheinlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, ne? Vielleicht auch unbequem. Aber Sie sagen ganz klar, damit haben wir eigentlich normalerweise den höchsten Effekt. Und man gewöhnt sich in der Regel ja auch dran. Ne?
Ja.
Die zweiten Varianten wären dann zum einen die Schienen für den Kiefer. Und das andere ist dann wirklich letzte Wahl, operative Eingriffe mitunter. Ne? Aber
ja, wir hätten sogar noch was anderes.
Okay.
Also es ist so, dass wir vor allem bei den schweren und mittelschweren Krankheitsbildern auch die Möglichkeit haben, wenn individuell die Bedingungen dafür passen, dass wir einen Zungenschrittmacher implantieren. Das ist letztendlich so, dass wir sagen, wenn wir es erreichen, die Zunge im entscheidenden Moment nach vorne zu verlagern, dann spannen wir ja nicht nur die Zunge an, die nach vorne geht, sondern die ganze Muskelschlinge, die mit dem Schlund verbunden ist. Aber wenn wir die jetzt nach vorne bringen, dann straffen wir auch auf einem großen Gebiet des Schlundes auch den Schlund. Das können wir durch einen Generator, wie so einen Herzschrittmacher, den wir aber dann nicht links implantieren, sondern implantieren wir auf der rechten Seite. Und wir verbinden diesen Generator sozusagen, diesen Impulsgeber, mit einem kleinen Nerven. Also da wird ein Nerv angeschlossen, der dann diesen Impuls abkriegt. Und das muss ein bestimmter Nerv sein, der eben dann nur diese bestimmte Muskelgruppe der Zunge dann letztendlich innerviert, nennen wir das. Also der elektrische Impuls ankommt und dann geht die Zunge im entscheidenden Moment nach vorne und strafft den Schlund. Also nicht die ganze Zeit, sondern es wird immer wieder atemsynchron, nennen wir das, also mit dem Atem. Wird die Zunge in Bewegung gebracht. Und damit können wir auch recht gut, teilweise 1:1 zur Maskentherapie, Ergebnisse erzielen.
Klingt spannend, sonst kennt man ja normalerweise nur den Herzschrittmacher, aber es gibt auch einen Zungenschrittmacher. Okay,
so ist
das. Ist spannend, ja. Super. Okay, vielen Dank für diese ganzen Zusammenfassungen. Vielleicht können wir so zum Abschluss unseres Podcasts noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt gelernt haben. Also Sie haben ja mehrfach jetzt auch gesagt, der Schlaf liebt Routinen, ne? Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was sind so die Tipps, die Sie haben, damit man besser schlafen kann?
Ja, und da fangen wir gleich mit der Routine an.
Genau.
Also das ist das Allerwichtigste. Also wirklich fester Schlafrhythmus. gehen Sie möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie auch zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Gut, mag sein, 1-2 Stunden, das ist nicht das große Problem. Und wir reden hier jetzt von Patienten, die Schlafstörungen haben. Also das müssen Sie jetzt nicht machen, wenn Sie einen gesunden, normalen Schlaf haben. Mhm. Denn was will ich mit diesem festen Rhythmus erreichen? Ich möchte Ihre sogenannte innere Uhr stabilisieren. Spannend ist natürlich rauszukriegen, was ist denn mein Rhythmus? Den kann man beispielsweise im Urlaub, wenn man sich lange Zeit lässt und wenn man sich Zeit aber auch dafür lässt, mal nur so zu schlafen, wie man jetzt mal sich fühlt. Zweitens, haben wir auch schon angesprochen, Abendrituale. Es ist enorm wichtig, sich zu entspannen und runterzukommen. Bis hin, dass Sie unter Umständen geneigt sein müssen, die Probleme, die Sie haben, mal aufzuschreiben. Machen Sie von mir aus eine To-Do-Liste. Das kann man vielleicht in diesen Abendritualen ja mit einbauen. Also da kann man sagen, okay, ich wasche mich entsprechend, ich mache eine Körperpflege, schön die Zähne putzen, schön die Zahnzwischenräume putzen. Dann natürlich auch dann ins Bett gehen, von mir aus gerne lesen, leise Musik hören. Bildschirmlicht haben wir schon gesagt. Also da geht es mir vor allem aber nicht nur ums Licht, sondern mir geht es um die Aktivität mit den sozialen Medien und sowas.
Aber ich würde meinen, ein Horrorfilm am Abend ist dann vielleicht auch nichts wahrer, ne?
Ja, sagen wir so. Ich würde es lieben.
Ja, naja. Ehrlich? Okay. Ist das Ihr Abendritual?
Naja, vielleicht nicht so regelmäßig, dass man es als Ritual bezeichnet. Aber ich könnte nach einem Horrorfilm schlafen.
Okay.
Könnte ich. Könnte vielleicht auch ein Zeichen für eine Pathologie sein, wenn man trotz Horrorfilm dann trotzdem einschläft.
Vielleicht.
Hat man vielleicht eine Hypersomnie. Also Abendrituale sind, wie gesagt, haben wir verlernt. Dann die Schlafumgebung ist ganz wichtig. Also sorgen Sie für kühles und abgedunkeltes und ruhiges Schlafzimmer. Und kühl bedeutet aber nicht im Winter das Fenster aufmachen. Also wenn Sie unter 17 Grad kommen, haben Sie verschiedene Probleme. Die Nase geht zu, sie trocknet aus, der Schlund trocknet aus. Sie fangen an eher zu husten, weil die Lunge irgendwann auch mal austrocknet. Aber das andere Problem ist auch Ihre Kerntemperatur. Die sollte in der Nacht so um 0,5 Grad runtergehen. Das geht dann halt mehr als 0,5 Grad runter.
Ja.
Klar, ein ganz anderes Problem ist, wenn Sie zu warm schlafen. Ne? Also so ideal wäre 17 bis 19 Grad.
Kennt man ja auch, ne, im Hochsommer, wenn es so richtig heiß ist, weiß man ja auch von sich selbst, man schläft einfach viel schlechter ein, weil es einfach viel zu warm ist. Ne?
Absolut, ja. Absolut. Und viertens, körperliche Aktivität. Also man sollte aber die Aktivität vor allem am Tag nutzen. Tageslicht ist ein unglaublich genialer Reiz, der notwendig ist, um sozusagen tagsüber wach zu sein. Und dann aber als Rebound-Effekt nennen wir das, nachts besser zu schlafen. Und bitte nicht dann also vor dem Schlafengehen intensiven Sport betreiben. Also da jetzt nochmal kurz in die Muckibude gehen und dann 2 Stunden sich
verausgaben.
Naja. Aber wie gesagt, wir reden jetzt vor allem von Patienten, die Schlafstörungen haben. Also wenn sie es machen und sie können schlafen.
Ja. Also wenn mir es gut tut, ich merke, das fördert sogar meinen Schlaf, warum nicht?
Ne? Dann dürfen sie es machen. Also verbieten werde ich es nicht. Dann fünftens, achten Sie auf Ernährung. Ist ganz interessant, also wir haben auch schon Zusammenhänge mitbekommen, wie wann nimmt man Kohlenhydrate zu sich, wann eher weniger. Das hat auch dann auch was mit Gewichtszunahme, Nichtzunahme, aber auch was mit dem Schlaf zu tun. Also am Abend dann aber bitte kein Brot, wenn möglich dann nicht die Pizza. Und dann natürlich keine Koffein, kein Alkohol. Das, glaube ich, das weiß schon irgendwie.
Ja, wobei, es gibt ja bei Thema Alkohol, bin ich gerade dran hängen geblieben, weil es gibt ja so dieses Gerücht, ne, ein Glas Rotwein, dann schläft man wie ein junges Kind.
Danke für den Einwand.
Gerne.
Ja. Ja, wir müssen eins bedenken. Alkohol an sich ist Gift. Also wir dürfen es nicht schönreden. Von daher werde ich nie sagen, Alkohol als Medikament einzusetzen. Nummer eins, als erstes Argument.
Ja.
Zweitens, tatsächlich ist Alkohol das älteste, hochpotenteste Schlafmittel, das es auf der Welt gibt. Das gab es also, seit der Alkohol auf der Welt ist, haben wir scheinbar zunächst das beste Schlafmittel gehabt, weil du kannst damit echt jeden fast ausschalten. Aber es ist immer so, wenn was hochpotent wirksam ist, dann hat es enorm viele Nebenwirkungen. Und eine schlimme Nebenwirkung des Alkohols ist, dass es den Schlaf direkt verändert und damit die Dosis immer mehr gesteigert werden muss. Und wenn Sie Alkohol immer mehr steigern in der Dosierung, werden Sie natürlich immer mehr Nebenwirkungen haben und irgendwann mal in das Suchtverhalten kommen.
Ja, das wissen wir ja genau. Ja.
Und dann komme ich wieder zum ersten Argument zurück. Und das nenne ich dann als drittes Medikament. Ich würde immer Achtung sagen, wenn ich Alkohol als Medikament einsetze.
Ja.
Bitte nicht. Und manche Patienten, deswegen ist das ein Thema, was mich immer wieder auch beschäftigt, weil viele Patienten es ja nutzen als Medikament, aber davor Angst haben, beispielsweise ein Schlafmittel zu nehmen. Und da sage ich, die Verhältnismäßigkeit stimmt. Nee,
das stimmt. Alkohol wissen wir ja auch. Ne? Sie haben es gerade gesagt, das ist ein Gift, das hat auch ganz andere Nebenwirkungen noch auf den Körper.
Ne? Ja, inklusive eben dieses Suchtverhalten. Ja. Also von daher, Alkohol bitte nicht. Gut, und dann kommen wir zu der sechste Punkt, den ich noch so im Kopf habe. Sind die Gedanken beruhigen. Das passt ein bisschen auch zu den Abendritualen. Mhm. Also die Abendrituale dienen auch mit dazu, die Gedanken zu beruhigen. Und das möchte ich aber nochmal extra benennen, weil da wiederhole ich mich auch wieder, was ich schon mal gesagt habe. Angst, Unsicherheit, Angespanntheit, Unruhe, Ärger sind faktisch der Tod des Schlafes. Mhm. Und wenn dann grundlegende, tiefgründige Gründe dahinter stecken, muss es behandelt werden, ganz klar. Also praktischer Tipp. Kleine, konsequente Änderungen wirken in diesem Fall oft stärker als jetzt eine große Schlafrevolution. Mhm. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich ja Patienten vor mir habe, die haben gesagt, ich habe das alles umgesetzt, sofort. Ja. Und sind verwundert, dass es nicht wirklich geholfen hat. Und da haben wir einfach die Erfahrung gesammelt, das war auch too much. Wenn Sie jetzt die Gewohnheiten, die wir jetzt hier so angesprochen haben, wenn Sie die jetzt über einige Wochen erst etablieren, Stück für Stück, dann erleben wir meistens häufiger, dass es zu Verbesserungen kommt beim Einschlafen, beim Durchschlafen und auch mit der Erholung am Morgen.
Herr Dr. Berger, vielen Dank, dass Sie da waren. Das waren ganz viele spannende Einblicke in die Welt des Schlafes. Also ich fand es sehr spannend. Ich habe für mich auch noch mal einiges mitnehmen können. Ich hoffe, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gelungen. Aber da bin ich mir eigentlich fast sicher.
Ach, das hoffe ich auch. Also wirklich, ich bin dankbar, dass ich mal darüber reden durfte.
Das hat man gemerkt, aber es war wirklich ein sehr spannendes Thema. Das heißt, wir wünschen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Schlaf, wenn Sie uns heute Abend irgendwie gehört haben oder so. Dann eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf. Und vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
Das war eine neue Folge von Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!